Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Das ist eine Frage, die sich ein Mann stellt unmittelbar nach dem Tode Jesu. Er hat verstanden, wer Jesus ist. Er ist eine ganze Weile mit ihm gegangen. Er hat begriffen, hier am Kreuz von Golgatha ist der lebendige Gott für mich gestorben. Und was bin ich jetzt bereit, für den Gott zu tun, der für mich alles getan hat, der mich für mich gelitten hat, der meine Schuld getragen hat, der für mich gestorben ist? Was bin ich bereit, für Jesus zu tun? Der Mann, der sich diese Frage stellt, ist Josef von Arimathäa. Er ist ein angesehener Mann im Volk der Juden. Er gehört dem Sanhedrion an, dem Hohen Rat. Er hat viel Geld. Aber er glaubt an Jesus. Und jetzt ist Jesus gestorben. Und jetzt ist diese Frage: Was werde ich denn jetzt tun? Und wir lesen in Johannes 19, Vers 38 bis 42, was er angesichts des Todes Jesu getan hat. Wir wollen hören Johannes 19, die Verse 38 bis 42 als Predigtext. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt für diesen Karfreitag diese Verse über Josef von Arimathäa, wie er dich vom Kreuz genommen hat und wie er dich gebettet hat. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über ihn und seinen Dienst an dir, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns Erkenntnis schenken wollest für unser ganz persönliches eigenes Glaubensleben. Ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt hier in der Kirche ist, für jeden, der zugeschaltet ist über das Internet, dass du ihn ansprichst in seiner Situation. Dass das passiert und gelingt, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum, um diesen deinen Geist wollen wir dich alle miteinander zusammen bitten. Segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, Josefs Dienst am Gekreuzigten, denn das ist das, was er tut, das ist das, was er dann alles gemacht hat, mit dem wollen wir uns auseinandersetzen. Ich habe 6 Punkte mitgebracht. Ich möchte erstens sprechen über die Angst des Josefs für diesen Dienst, zweitens über seine Entscheidung zu diesem Dienst, drittens über das Nehmen des Leibes als Grundlage für den Dienst des Josefs, viertens über das Vorbild des Josefs im Dienst, fünftens über die Kosten des Dienstes Josefs und sechstens über den Lohn, den Josef für seinen Dienst erhält. Josefs Dienst am Gekreuzigten. Das ist erstens die Angst des Josefs vor dem Dienst. Die Bibel sagt das ausdrücklich. Sie sagt, er ist ein Jünger gewesen. Also ist Jesus nachgefolgt. Er hat auf das gehört, was er erzählt hat, und er hat es geglaubt. Er hat da gelernt. Jünger heißt ja Lernender im griechischen Urtext, der Matheta. Er ist ein Lernender. Aber er hat es heimlich getan. Er hat Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, zu seiner Beziehung zu Jesus zu stehen in der Öffentlichkeit. Er hat Angst gehabt vor seinen Volksgenossen, vor den Menschen in Arimathäa, vor den Menschen in Jerusalem, vor den Menschen im Sanhedrion, im Hohen Rat. Er hat Angst gehabt, zu seiner Beziehung zu Jesus zu stehen. Immer zwei Rückwärtsgänge eingelegt, wenn es irgendwie ernst werden konnte, immer Rückwärtsgang. Und wir hören auch nicht, als Jesus im Hohen Rat verurteilt wird, dass er protestierend aufsteht. Er hat Angst gehabt. Heimlich, aus Furcht hat er es getan. Und wenn er sich jetzt fragt, was bin ich denn jetzt angesichts des Kreuzes bereit zu tun, ist er die Angst mit einem Mal nicht weg. Das, was ihn vorher zur Heimlichkeit geführt hat, das ist jetzt auch noch da. Das, was er tut, das tut er aus und in Angst. Und wisst ihr was? Die Angst ist berechtigt. Die Angst ist berechtigt. Denn er lebt ja in der Welt, in einer heidnischen, gottlosen Welt. Das sind zwar Juden, aber der Hohepriester selber zerreißt sein Gewand vor Jesus verurteilt ihn. Der kennt die Leute, die Jesus verurteilt haben. Und er wusste um all das, was da gelaufen ist. Nicht erst eben an dem Tag, wo sie ihn verurteilen. Wie sie die Pläne schon Wochen und Monate vorher geschmiedet haben, ihn umzubringen. Und er weiß, zu was die fähig sind. Der weiß, was das für brutale, harte, herzlose Leute sind, auch wenn sie Pharisäer und Schriftgelehrte, auch wenn sie Adlige des Volkes Sadduzäer gewesen sind. Er hat Angst und mit Recht. Und mit Recht. Wir müssen nur ein paar Kapitel weiterlesen, halt, was dann passiert mit der ersten Gemeinde. Es ist ja nicht nur Jesus, den sie umbringen. Jakobus, der Leiter, wird umgebracht. Verhöre, Folter, das war die Realität der ersten Gemeinde, geschehen durch die Menschen, mit denen Josef von Arimathäa lebte. Er hat zu Recht Angst, denn die Welt bekämpft Jesus. Die Welt will Jesus nicht. Und das, was an Karfreitag geschehen ist, dass sie ihn umgebracht haben, das ist das, was seinen Nachfolgern auch droht. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus Christus, der nehme sein Kreuz auf mich. Nachfolge Jesu ist Kreuzesnachfolge. Und wenn du dich zu ihm stellst, dann wirst du das erleben, wie du auch verfolgt wirst. Das ist die Realität. Wie sie unseren Herrn verlacht haben, wie sie ihn abgelehnt haben, wie sie ihn getötet haben, so auch mit uns. Ich habe gestern noch mit dem Missionsleiter der HMK sprechen dürfen, der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir kümmern uns ja um verfolgte Christen weltweit. Da sprachen wir noch um ein Projekt, was wir noch auf den Weg gebracht haben, für 3 Pastore in Nepal. Wir haben bei der HMK über 200 Projekte. Und das sind nur ein kleiner Ausschnitt all der Brüder, die verfolgt werden. Das sind 3 Pastore in Nepal. Ich nenne ihren Namen, damit ihr für sie beten könnt. Deepak Shrestha, Murari Chaudhari, Dharmendra Thakur. Sie sind jetzt im letzten Monat verhaftet worden und sitzen im Gefängnis nur deshalb, weil sie zu Jesus gehören. Ist in Nepal nämlich verboten. Da darfst du eben nicht Christ sein. Per Gesetz verboten. Und wenn du trotzdem zu deinem Glauben stehst, dann bist du dran. Dann wirst du verfolgt. Du sitzt im Gefängnis. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir versuchen, denen zu helfen. Aber furchtbares Schicksal. Ich habe gestern noch mal so ein Video gesehen vom MBB Global. Da war eine Schwester aus Somalia, die ist nicht verhaftet worden, aber sie ist als Muslimin zum lebendigen Glauben durchgebrochen an Jesus Christus, hat sich bekehrt und hat sie berichtet, was ihr in den letzten 20 Jahren passiert ist von ihrer Familie. Die eigene Mutter, die zu ihrem Ehemann gesagt hat, du hast 2 Möglichkeiten, entweder verlässt du sie, nimmst die Kinder mit oder bringst sie direkt um. Und die auch gesagt hat, ich will dich nie wieder sehen, soll ich dich noch einmal sehen, werde ich dich umbringen. Warum? Sie war vorher eine super Tochter, alles in Ordnung. Sie gehört zu Jesus und dann fängt die Welt an, uns zu hassen. Und das wissen viele von euch auch, dass wenn du dich klar zu Jesus bekennst, auf der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Nachbarschaft oder eben auch in der Verwandtschaft, dann gibt es Probleme. Da bist du auf einmal nicht mehr Nummer 1 beliebt, sondern dann bist du derjenige, der gemobbt und ausgegrenzt wird. Und nicht nur so, es ist ja nicht nur in Nepal, in Nigeria, im Sudan, wo Christen verfolgt werden, staatlicherseits auch bei uns, hier in Deutschland, in Mitteleuropa. Letzte Woche ist in Finnland die ehemalige Innenministerin verurteilt worden, Päivi Räsänen und der Bischof Dr. Pohjola. Ganz liebe, nette Leute, keine Lautsprecher, vernünftige Intellektuelle, beide promoviert. Was haben sie denn gemacht als Verbrechen? ist am Anfang der 2000er Jahre sich dazu bekannt, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Sie haben über Homosexualität gesprochen. Und das ist jetzt in Finnland letztinstanzlich verurteilt worden. Hassrede, verurteilte Verbrecher. Das ist in Deutschland auch so. Wenn du das klar sagst, was in der Bibel steht, dann kommt der Staat und wird dich vor den Kadi ziehen. Wenn du dich klar und deutlich zur Homosexualität äußerst, was die Bibel klar und deutlich macht, wo deutsche Gerichte bestätigt haben per Gutachten, ja, steht alles in der Bibel, das ist nichts, aber das darf nicht mehr gesagt werden. Stellst du dich dazu, dann ist es eben Volksverhetzung. Angst des Josefs vor dem Dienst. Und jetzt ist Jesus gestorben. Und jetzt fragt er sich, was bin ich denn bereit für Jesus zu tun? Damals, vor 2000 Jahren. Das fragen sich die drei Pastore in Nepal auch. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Das fragt sich diese Schwester in Somalia. Das fragt sich sicherlich auch diese ehemalige finnische Innenministerin. Aber angesichts des Kreuzes, angesichts dessen, was Jesus für uns getan hat, dürfen wir uns auch fragen mit unserem Glauben, wie viel angezogene Handbremse darf es denn immer noch sein? Oder wie viel Nachfolge Jesu müsste es denn jetzt eigentlich werden, nach dem, was er für mich auf Golgatha getan hat? Die Angst des Josefs vorm Dienst. Ein zweites, die Entscheidung des Josefs zum Dienst. Da heißt es hier, danach bat Josef den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Ja, er hat sicherlich einen Moment überlegt. Aber angesichts dessen, was er jetzt teilhaftig wurde, hat die Verurteilung miterlebt und hat vermutlich auch gesehen, dass Jesus gestorben ist. Er war vermutlich auch bei der Kreuzigung dabei, denn sonst würde er nicht gesagt haben, ich will den Leichnam haben, weil er auch schon weiß, dass er gestorben ist. Angesichts des Todes des Heilandes, da lässt er alle Angst fahren. Und da macht er jetzt ganz klare Sache. Da wird nichts mehr in Heimlichkeit getan. Da tritt er vor den obersten Repräsentanten in Judäa, vor den Statthalter, den Stellvertreter des römischen Kaisers. Und da sagt er, ich möchte diesen Leichnam haben. Ich werde gleich nochmal erklären, was das bedeutet, dass er als Jude das einfordert. Aber er stellt sich öffentlich dazu. Er stellt sich öffentlich dazu und sagt, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich möchte seinen Leichnam haben. Ich möchte mich um die Beerdigung kümmern. Das ist die Entscheidung, die er trifft. Angesichts des Todes Jesu, als er verstanden hat, was da passiert ist. Hier ist Gott für mich gestorben. Jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ja, ganze Sache mit diesem Jesus Christus oder ganz bleiben lassen. Irgendwas dazwischen gibt es nicht. Das ist wie schwanger sein. Du bist schwanger oder bist nicht schwanger. Es gibt nicht so ein bisschen schwanger. Schwanger oder nicht schwanger. Ich gehöre zu Jesus oder ich gehöre nicht zu Jesus. Und diese Entscheidung, die trifft er hier final für sein Leben. Vor dem Statthalter, vor ganz Jerusalem. Jetzt weiß es jeder. Ich habe mich geoutet als Christ. Und da gibt es kein Zurück mehr. Ich gehöre zu ihm. Nie mehr zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Das ist so ein Lied, das wir häufig bei Evangelisationen singen, wenn dann der Aufruf zurückkommt, um das Kreuz zu kommen. Dann heißt es da, und nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Und diese Entscheidung trifft er hier. Jetzt ist klar, alle wissen es, ich gehöre zu Jesus. Und das ist natürlich etwas unglaublich Starkes in der unsichtbaren Welt. Wow, da freuen sich die Engel im Himmel. Da triumphiert das himmlische Jerusalem. Jemand bekennt Jesus vor der Welt. Er stellt sich mit seinem Leben, mit allem, was er ist, zu dem Gekreuzigten. Er hat angesichts des Kreuzes die Entscheidung getroffen. Da ist Jubel im Himmel. Wer mich bekennt, sagt Jesus, den will ich bekennen vor dem Vater. Wer mich aber verleugnet, den will ich verleugnen. Und Josef hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich gehöre zu Jesus. Ich will ihm dienen. Ihm nachfolgen, egal was es bedeuten wird. Und nochmal, seine Angst, das war der erste Punkt, ist berechtigt. Da kommt Schlimmes auf ihn zu, gar keine Frage. Aber er trifft die richtige Entscheidung. Er ist bereit, sich bedingungslos zu Jesus zu stellen. Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Wie ist es mit meiner Entscheidung? Ich frage das heute mal hier am Karfreitagsmorgen. Ich hoffe, dass jeder, der heute Morgen hier sitzt, jeder, der zugeschaltet ist, sich klar entschieden hat für Jesus Christus. Und wenn nicht, dann darf ich dir angesichts des Kreuzes, an das wir heute denken, noch einmal diese Frage stellen. Jesus ist für dich in den Tod gegangen, hat sein Leben für dich gegeben, er hat dich erlöst. Was bist du jetzt bereit zu tun für ihn? Bist du bereit für die Entscheidung für ihn? Jesus lädt dich neu ein, noch ist Gnadenzeit. Noch kannst du kommen, noch kannst du dich auf die richtige Seite stellen. Aber das müssen wir auch sagen, wenn du ihn ablehnst, dann wird dich auch der Heiland eines Tages ablehnen. Und dann wirst du die Ewigkeit der Ablehnung von dem lebendigen Gott verbringen müssen. Und das nennt die Bibel die Hölle, die Verdammnis. Josef trifft die Entscheidung zur Nachfolge und zum Dienst für Jesus. Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Ein drittes, das Nehmen des Leibes als Grundlage des Dienstes. Und eigentlich wollte ich nur über diesen Punkt predigen. Das ist so gigantisch, was dieser Dienst des Josefs ist. Das müssen wir uns vorstellen, was er jetzt tut. Er darf hingehen, er darf den Leichnam des menschgewordenen, lebendigen Gottes vom Kreuz nehmen. Es ist eine furchtbare Arbeit. Da ist der Leichnam, das ist ein gerade verstorbener Mensch, den sie gefoltert haben. An seinem Körper sind die Folterspuren, sie haben ihn zusammengeschlagen, sie haben ihn ausgepeitscht. Da haben sie Nägel in die Hände und in die Füße getrieben. Jetzt muss er das Kreuz umlegen und jetzt muss er die Nägel rausziehen. Er muss diesen geschundenen Körper nehmen. Das ist eine schwere Arbeit, eine harte Arbeit, eine furchtbare Arbeit. Aber ich habe einmal überlegt, gibt es überhaupt irgendeinen Menschen, der jemals in seinem Leben eine herrlichere Arbeit getan hat? Was würde ich dafür gegeben haben, zu sagen, diese Arbeit tun zu dürfen? Den Leib des Heilandes, der da tot da niederliegt, zu nehmen und in diesem Moment, wo die totale Schwäche ist, dich da dazuzustellen, Dienst über allen Diensten, diese Ehre zu haben, das zu tun. Ein gigantischer Dienst. Geistlich gesehen gigantisch. Aber ich sagte eben schon, indem er sich dazu stellt, von Pilatus das fordert, sagt er klar, ich gehöre nicht mehr zum Volk der Juden, ich bin hier draußen. Warum? Denn ganz klar ist, wenn er sich mit einer Leiche verunreinigt, dann kann er am Passa nicht mehr teilnehmen. Ist ja unmittelbar vom Passafest. Und das war den Juden verboten. Sie durften Leichen nicht anrühren. Sie durften nicht mal in einen Raum gehen, wo eine Leiche drin war. Schon dann galt man als unrein. Man durfte es gerade noch tun, wenn es der Vater war, wenn es der engste Angehörige war. Aber jetzt geht er hin und er verunreinigt sich auf das Tiefste, aus dem jüdischen Gesetz eben mit diesem Leichnam. Aber das jüdische Gesetz ist zu Ende. Eben noch ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Hier ist etwas Neues. Hier ist Jesus. Und das ist die Entscheidung, die er trifft. Er tritt raus aus dem Alten. Nicht mehr alter Bund. Das spielt keine Rolle mehr, die Verunreinigung, die er ist. Weil ich ja rein bin durch den, der meine Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha getragen hat. Und dann nimmt er den Leib. Ich habe das eben, als ich den Predigtext vorgelesen habe, zweimal auch betont. Denn zweimal heißt es hier in dieser Perikope halt, dass einmal heißt es, er nahm den Leichnam Jesu ab. Und dann, als Nikodemus noch dabei ist, dann nahmen sie den Leichnam Jesu. Ja, das ist so eine Beschreibung, denkt man dann so sprachlich, eben wie wir das ausdrücken im Deutschen. Aber im griechischen Urtext ist das viel, viel mehr. Da steht ein Wort, das heißt im Griechischen Lambano. Das heißt tatsächlich deutsch übersetzt, nehmen, an sich nehmen, aber auch empfangen. Und es ist dasselbe Wort, was Jesus bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl sagt. Wir feiern ja heute Abendmahl. Matthäus 26, während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esset, das ist mein Leib. Wenn ich gerade von diesem fantastischen Dienst gesprochen habe, den Josef tut, wo ich sage, ja diesen Dienst, den würde ich ja auch so gerne getan haben. Was für ein Dienst, den Heiland vom Kreuz abzunehmen. Es gibt nichts Würdigeres. Wenn wir heute Abend mal miteinander feiern, dann nehmen wir auch den Leib. Es bleibt Brot, die Hostie, die wir essen, es bleibt Wein, den Wein, den wir trinken. Aber wir nehmen Leib und Blut Jesu zu uns. Und das ist die Grundlage allen Dienstes, aller Nachfolge. Ja, Josef dient hier dem Heiland, indem er diesen Herrlichkeitsdienst macht, dass er ihn vom Kreuz nimmt. Aber indem er den Leib Jesu nimmt, der tut er sich selbst das Allerbeste, was er sich tun kann. Denn da ist er in absoluter Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und das ist nötig für unseren Dienst, dass wir immer wieder Jesus nehmen. Ich lese Johannes 5, ab Vers 53. Jesus Christus spricht: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das drückt das genauso aus. Wir müssen Jesus annehmen, in uns aufnehmen, nehmen, den Leib und das Blut Jesu nehmen. Wenn ihr gleich beim Abendmahl nach dem Gottesdienst hier steht, da werden wir das euch sagen, die euch das austeilen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen und dann nimmst du den Herrn. Dann nimmst du die besondere Gemeinschaft mit Jesus auf. Und das ist die Grundlage deines Lebens, das ist die Grundlage deines Glaubens und das ist die Grundlage auch deines Dienstes. Das ist so entscheidend. Und das wird hier, wie gesagt, in wunderbarer Weise, so ist die Bibel ja, einer unglaublichen Tiefe deutlich gemacht an diesem Wort. Lambano, er nimmt den Leib. Und das ist das, wozu uns Jesus auch auffordert. Und Josef ist dazu bereit, den Leib Jesu immer wieder zu nehmen. Sind wir dazu bereit? Was bin ich bereit, für Jesus zu tun? Wäre ich bereit, den Weg des Josef zu gehen, sich offiziell zu outen? Aber vor allen Dingen, bin ich bereit, seinen Leib zu nehmen, damit er mir die Kraft gibt, für seinen Leib zu dienen? Das Nehmen des Leibes als Grundlage des Dienstes Josefs. Ein viertes. Das Vorbild des Josefsdienst. Da heißt es hier, es kam aber auch Nikodemus. Die Geschichte von Josef von Arimathäa wird in allen vier Evangelien erzählt. Immer so ein bisschen Nuancen. Und jeder legt so ein eigenes Puzzlestein dazu, das man sieht. Und hier wird berichtet, dass eben auch Nikodemus dabei ist. Nikodemus kennen wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Der ist wie Josef von Arimathäa auch im Hohen Rat. Auch ein ganz angesehener Jude, ein Intellektueller. Brillanter Denker. Der kommt auch, so sagt das Johannes-Evangelium, heimlich in der Nacht. Der traut sich auch erst nicht. Ist auch so einer, der weiß, naja, mit meiner gesellschaftlichen Stellung hier in Jerusalem, mit meinem Ansehen, mit all den Dingen und dann Jesus, der Zimmermann da aus Nazareth, ob das so gut geht. Er hat zu Anfang auch noch Schwierigkeiten. Aber dann passiert etwas, dass dieser Josef von Arimathäa aufsteht und sich vor Pilatus hinstellt und sagt, ich will den Leichnam haben. Und dann sagt die Bibel, dass auch Nikodemus kommt. Der zieht nach. Es braucht immer einen, der den ersten Schritt tut. Der die Kraft hat, die Angst zu überwinden im Geist und dann die richtigen Schritte zu tun. Und das ist hier der Josef. Und er geht diesen Schritt. Aber damit gibt er nicht nur Gott die Ehre. Lob für den gekreuzigten und hingerichteten Jesus. Nein, er ist auch ein Beispiel für die in seinem Umfeld, die genauso die Hosen voll haben wie er. Da berichtet die Bibel ja immer wieder von dieser Gurkentruppe, entschuldigt, wenn ich das so sage, halt, mit denen Jesus da unterwegs war. Also, bevor sie nach Jerusalem kamen, alles das ganz große Programm, so Oberarme halt und was für Dinge, die sie alle leisten wollten halt, nicht? Und es geht nur darum, wir sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken, wenn du herrschen wirst halt, nicht? Und wenn dich auch alle verlassen und ich werde da sein und werde kämpfen halt. Und als es dann zum Bundesschluss kommt, als dann die Verhaftung kommt, da hauen sie alle ab und niemand ist mehr da. Als er dann gekreuzigt wird, da stellen sich noch aus Ferne so das Kreuz dabei. Ja, und dann große Angst und große Furcht halt, das berichtet die Bibel immer und immer wieder, als Jesus dann auferstanden ist, dann schilt er sie, so heißt es da, da schimpft er sie wegen ihres Unglaubens halt. Also deshalb mein Begriff Gurkentruppe, das sind natürlich große heilige Männer gewesen und Frauen, die damals gelebt haben halt, aber das war trotzdem eine Gurkentruppe, genauso wie wir. Aber einer, der hat im Geist die Kraft aufzustehen und voranzugehen, Josef von Arimathäa. Als der aufsteht, steht der Nächste auf. Das ist Kraft des Auferstandenen. Das ist das, was dir das Kreuz schenkt. wenn du am Kreuz Klarheiten hast, wenn du vor dem lebendigen Gott dastehst und wenn du in der Ehrfurcht des lebendigen Gottes bist, du hörst auf, Furcht dieser Welt zu haben. Und der Erste, der es macht, der zieht den Zweiten nach sich. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass es immer wieder auch auf das Beispiel des einen ankommt. Im Negativen wie im Positiven, wenn wir lesen von den Königen immer wieder die verdammenswerten, schlechten Könige, die gewesen sind, Jerobeam, Ahas, Ahab, Manasse, wie sie alle geheißen haben halt, die mit ihrem schlechten Vorbild das Volk verführt haben. Sie haben es vorgemacht mit dem Baalsdienst, mit dem Astartendienst und dann hat das ganze Volk mitgemacht. Aber genauso andersrum, das sind die großen Führer des Volkes gewesen, ein Josua, der sich da am Landtag von Sichem hinstellt und macht nochmal klar, wer der lebendige Gott ist und wer die verdammenswerten Götzen sind. Und der sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist mir vollkommen egal. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn folgen. Und dann sind sie alle bereit, diesem großen Josua zu folgen und damit dem lebendigen Gott. Und dann heißt es in Josua 24, 31 abschließend über sein Leben und das Buch. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange Zeit nach Josua lebten und alle Werke des Herrn kannten, die an Israel getan hatten. Auch da wieder, einer geht voran. Einer geht voran, setzt ein Beispiel und andere machen mit, so wie in der Geschichte eben mit Josef von Arimathäa, dem der Nikodemus nachfolgt. Und dann viele, 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 über all die Jahrhunderte hin, tausende, abertausende Menschen. Und ich sage das deshalb auch so ausführlich, weil du dich vielleicht auch so vorkommst, ich bin hier der Einzigste. In meiner Verwandtschaft, in meiner Schule, in meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle ist niemand anderes. Ja, herzlichen Glückwunsch für deinen Josef von Arimathäa-Dienst. Herzlichen Glückwunsch, dass du einen Brückenkopf bilden kannst. Nicht? Das ist so Militär, das. Wenn irgendwo ein fernes Land erobert werden muss, dann müssen erst einmal die Ersten rein. Die müssen dann, wenn sie da hinkommen, die Fallschirmjäger einen Brückenkopf bilden. Und das ist die härteste Schlacht. Aber wenn die es nicht machen, dann können andere nicht nachkommen. Und wenn du damit geadelt bist, dass der Herr dir so viel Geist gibt, dass du das erkennst, dann will ich dir Mut machen. Steh auf für Jesus Christus. Steh auf für den Gekreuzigten, der alles für dich getan hat. Und du wirst sehen, wie sich andere dir zustellen. Du wirst doch Widerstände kriegen, gar keine Frage. Aber es sind noch andere, aber die bedürfen vielleicht deines Vorbildes, deines Mutes, deiner Kraft, die du durch Jesus hast, um aufzustehen. Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Ein fünftes, die Kosten des Josefs für den Dienst. Das ist auch so ganz interessant, die Bibel, was die in diese Perikope reinpackt, was die alles sagt, das ist so interessant. Da wird gesagt, also über den Nikodemus, der dann eben Myrrhe brachte, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Ja, und dann darf man einfach mal, wir sind ja alle so ein bisschen materialistisch geprägt, nicht? Also wenn wir in Urlaub fahren, da guckt man nicht nur hin, wo es schön ist, wir gucken auch, wie viel es kostet, wenn wir ein neues Auto kaufen, guckt man nicht nur, wie viel PS hat das Ding, sondern was kostet die ganze Geschichte denn eigentlich? Nicht? Da überschlagen wir ja so viel. Nicht? Matthäus 19 fragt auch mal Petrus ganz frech, halt, was kriegt man eigentlich dafür? Also wir haben so viel reingebracht, was ist denn der Preis? Nicht? Was kostet es denn? Was bringt es denn halt? Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was dieser Dienst gekostet hat, denn das ist schon brutal. Also nicht nur, was er sich traut zu tun, vor dem Pilatus hinzustellen, nicht nur, dass er sich aus seinem Volk rausnimmt, indem er sich verunreinigt, das kostet auch richtig. Also geht ganz klein los, Leinentuch wird hier nicht erwähnt, aber in den anderen Perikopen, Leinentuch damalige Zeit kostet etwa 10 bis 50 Denare. Ein Denar ist ein Silbergroschen halt, ein Tageslohn etwa. Also das Leinentuch, bist du schon mal knapper Monatslohn dabei, also den bezahlen sie. Das Grab, was er zur Verfügung stellt, ist ja sein Grab, etwa kosten 500 bis 2000 Denare. Da bist du beim Jahresverdienst. Das ist tatsächlich so gewesen, die Gräber in Jerusalem waren unglaublich begehrt, unglaublich wertvoll. Wir wissen von Barnabas, der das Grab da verkauft, einen Haufen Geld bekommt, den er dann der Gemeinde gibt. Aber die Duftstoffe, die hier express des Verbes erwähnt werden, da sind wir nochmal in einer ganz anderen Liga. Und da wissen wir auch aus dem römischen Umfeld relativ genau, was es ist halt, das kann das so eingrenzen, nicht den genauen Preis, aber etwa je nachdem, welche Qualität die haben, wenn es ganz minderwertig gewesen ist, bei 100 Pfund, 3000 Denare und wenn es richtig was Gutes gewesen ist, 10.000 Denare. Also wenn wir das alles zusammenfassen, Kosten fürs Leinentuch, Kosten für das Grab, Kosten für die Duftstoffe, sind wir zwischen 3.500 bis etwa 11.000 Denare. Ich sage nochmal, Tagesverdienst eines normalen Tagelöhners, damals ein Denar. Das heißt, wir reden einfach mal hier so grob über den Daumen über 10 Jahresgehälter eines normalen Arbeiters. Jetzt wird zwar auch gesagt an anderer Stelle, dass Josef von Arimathäa reich ist, Aber egal, ob du arm oder reich bist, wenn du Geld abgeben musst, das tut allen weh. Das ist einfach so. Und hier wird richtig, ich sage das mal so ganz platt, Kohle in die Hand genommen. Da wird nicht geguckt, sondern da wird investiert. Ich weiß nicht, was die Frau von Josef von Arimathea dem erzählt hat, als ihm klar wurde, was hier für Geld rausgehauen wurde. Aber egal, was die Frau sagt oder was vielleicht sein Vater oder seine Kinder ihm gesagt haben zum Umgang mit seinem Geld, darf ich eins sagen, das ist das allerbest investierte Geld, was er jemals überhaupt investiert hat. Ich weiß nicht, was er sonst beruflich gemacht hat, ob er Schafe gezüchtet hat, ob er Ackerbau betrieben hat, Handel gemacht hat, keine Ahnung. Aber diese 10 Jahresgehälter eines normalen Arbeiters, die er investiert in die Beerdigung Jesu Christi. Leute, Gott lässt sich nichts schenken. Ich will nicht wissen, wie er das vergolten hat. Jesus verheißt ja mal, alles, was ihr investieren werdet, halt, werdet ihr 100-fach vergolten bekommen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dieser Josef von Arimathea ist bereit zum Investieren seiner Gaben. Er hat verstanden, was am Kreuz passiert ist. Und was bin ich bereit, jetzt für Jesus zu tun? Mache ich da das Portemonnaie richtig zu? Gehe ich mit der Zeit, die Gott mir geht, ganz egoistisch um? Oder bin ich richtig bereit, verschwenderisch zu investieren? Also nicht nur im Bekenntnis vor Pilatus, nicht nur im Nehmen des Leibes, auch mit den Investitionen seiner Gaben darf uns hier Josef von Arimathea ein großes Vorbild sein. Wir dürfen uns die Frage stellen angesichts des Gekreuzigten, was bin ich denn bereit für Jesus zu tun? Und ein sechstes und letztes, das geht jetzt über den Predigttext hinaus, die anderen 5 Punkte waren dort in den Versen verankert, das ist die Frage, was ist denn eigentlich der Lohn des Josefs für seinen Dienst? Er hat nun richtig klare Sache mit Jesus gemacht. Er hat sich für den Kreuzigten eingesetzt, er hat sich zu ihm gestellt, er hat ihm gedient. Was wird er denn dafür bekommen haben? Und das möchte ich nochmal wiederholen. Kein Werk, das wir für Jesus tun, ist vergessen. Und kein Werk, sei es noch so klein und noch so unbedeutend, es wird vergessen werden. Es wird nicht unbelohnt bleiben bei dem lebendigen Gott. Und hier bei Josef dürfen wir etwas sehen. Das ist so die Metaebene des Ganzen hier, dieser Perikope, was sein Lohn ist. Das erste Mal, der Typ ist weltbekannt. Der ist schon 2000 Jahre tot, also hier auf Erden. Aber in Bremen, zumindest in der Martini-Kirche, kennen ihn Anfang April 2026 alle. Josef von Arimathea, weltbekannt. Aber Milliarden Menschen, die gestorben sind, kein Mensch kennt sie mehr, den kennen wir alle. Und wer nicht noch alles? Weltbekannt. Das ist ja für, ich sage das nur, weil für viele Leute das ja ganz wichtig ist. Ich will was machen, dass mein Tod überdauert, Ewigkeit werde zu schaffen. Hat er gemacht, ist weltbekannt und bis Jesus wiederkommt, wird sein Name gepredigt und verherrlicht werden, auch mit gelobt werden für das, was er an Jesus getan hat. Aber noch was viel Besseres, als dass er bei Menschen bekannt ist, steht in der Bibel. Steht in diesem Buch drin. Sein Name ist erwähnt von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Wow, was für eine Würdigung, dass der Herr in dem, was bleiben wird, wenn alles vergeht, seinen Namen aufgeschrieben hat. Was für eine Würdigung, Lohn des Dienstes für ihn. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt so der Witz der Geschichte, will ich nicht sagen, aber so eine gewisse Pointe. Denn da steht ja als letzter Satz in unserem Predigttext, das Grab war nahe. Das war jetzt hier erstmal eine geografische Beschreibung, also ganz nah am Ort, wo Jesus gekreuzigt ist, ist auch das Grab. Aber das Grab ist nahe auch für den Josef. Ich weiß nicht, ob er nach Karfreitag noch 10 Jahre, noch 20 Jahre oder vielleicht nur ein Jahr gelebt hat. Aber auch sein Grab, seine Todesstunde ist nahe und er scheint es auch zu wissen, weil er hat sich ja schon ein Grab gekauft. Das hat er für sich hergerichtet. Das Grab ist nahe. Aber jetzt legt er Jesus in sein Grab. Und weil Jesus in seinem Grab liegt, ist er nicht im Grab geblieben. Wir wissen nicht, wo er final beerdigt worden ist. Keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Aber was wir wissen von Josef von Arimathea, dass er in der Ewigkeit ist. Warum? Weil Jesus eben in seinem Grab war. Und Jesus ist dann auferstanden, weitergegangen. Aber das ist das Symbolische. Ich gehe mit Jesus ins Grab. Ich habe ihn ja aufgenommen. Er ist in meinem Grab. Und mein Grab ist nahe. Das kommt ganz bald. Aber wenn Jesus in meinem Grab liegt, wenn ich mit ihm in die Grube fahre, ist das Grab für mich erledigt. Dann ist es das für mich gewesen. Dann spielt das keine Rolle mehr, weil dann für mich ja Ostern kommt. Weil für mich Auferstehung ist. Und das ist der große Lohn. Er hat sich zu Jesus gestellt. Er hat ihn bekannt vor der Welt. Er hat seinen Leichnam genommen, er hat ihn gedient, er hat viel investiert in ihn. Und deshalb darf er wissen, dass er ewig lebt. Dass der Tod des Heilandes ihm ewiges Leben schenkt. Und wenn ich das weiß, dass die Erlösung Jesu meine Erlösung ist, dass sein Tod mir Sieg über den Tod schenkt, dann wird nur noch eins für mich wichtig sein, dass ich mit Jesus ins Grab gehe, damit ich nicht im Grab bleibe. Und das ist der Lohn des Josefs und dafür kann er ihm, Jesus Christus, nur loben und preisen. Und wenn ich uns begrüßt habe mit dem Lehrtext, wo es da heißt, was die Gestalten vor dem Thron sagen, die dort versammelt sind, dem Lamm, das geschlachtet ist, sei Lob, Ehre und Preis. Dann dürfen wir wissen, da ist jetzt auch Josef von Arimathea dabei. Und er gibt dem Herrn Lob, Ehre und Preis. Das ist jetzt sein Dienst, den er tut bis in alle Ewigkeit. Und das Wunderbare ist, alsbald sind wir auch dabei, wenn wir an den Gekreuzigten glauben und ihm unser Leben geben. Dann wird nämlich auch unser Grab leer sein, weil er für uns ins Grab gegangen ist. Josefs Dienst am Gekreuzigten, die Angst des Josefs vor dem Dienst, die Entscheidung des Josefs zum Dienst, das Nehmen des Leibes als Grundlage des Josefs für den Dienst, das Vorbild des Josefs im Dienst, die Kosten des Josefs für den Dienst und der Lohn des Josefs für seinen Dienst. Und da wollen wir uns noch einmal die Frage stellen, die sich damals auch Josef gestellt hat, angesichts des Gekreuzigten: Was bin ich bereit für Jesus zu tun? Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.